Zweite Chronika 20 stehen wir. Jawohl. Sie erinnern sich, dass da die Rede ist, kann eigentlich immer von vorne anfangen, Sie müssen regelmäßig kommen, sonst kann ich Ihnen nicht helfen. Die fluktuierenden Leute, die halten uns auf. Josaphat, der gläubige junge König Josaphat, findet einmal ein Heer von Feinden wider sich. Und zwar ist sehr wichtig, das zu sehen, wer das ist. Das sind die Ammoniter, die Meoniter und die Leute vom Gebirge Seir. Das spielt noch eine große Rolle. Nun hält er zuerst eine große Gebetsstunde, einen Bußtag ab, und dann ziehen sie also in die Schlacht. Und da waren wir stehen geblieben, Kapitel, ja, das war jetzt Vers 21. Und er wissen Sie, da habe ich gesagt, sie machten sich früh auf, das eifrige Volk Gottes, darf ich immer wiederholen, und dann hörten wir von, wie er ihnen mutmachendes Wort zuruft. Ihr werdet Glück haben. Und nun Vers 21. Und er unterwies das Volk und bestellte die Sänger dem Herrn, dass sie lobten in heiligem Schmuck und vor den gerüsteten herzögen und sprächen, danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wäret ewiglich. Und da sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Kinder Ammon und Moab und über die vom Gebirge Seir, die wieder Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Da standen die Kinder Ammon und Moab wieder, die vom Gebirge Seir, sie zu verbannen, das heißt zu töten, und zwar tilgen. Und da sie die vom Gebirge Seir hatten alle aufgerieben, half einer dem anderen zu verderben. Das ist der komischste Krieg, der je in der Welt stattgefunden hat. Und man wird dem überhaupt nicht gerecht, wenn man ihn so ansieht, als wenn das irgendein Krieg wäre wie der Siebenjährige Krieg oder der Dreißigjährige Krieg oder Adolf sein Krieg oder sonst irgendeiner. Sondern was ihm der Bibel geschrieben ist, ist uns geschrieben zur Lehre, zum Vorbild, zur Ermahnung, sagt die Bibel, zur Züchtigung der Gerechtigkeit. Hier ist die Rede von den Kämpfen des Volkes Gottes. Das heißt, wenn sie zum Volk Gottes gehören, was ich bei so einer großen Scheibe nicht mehr beschauen kann, wenn sie zum Volk Gottes gehören, dann ist von ihrer Schlacht hier die Rede. Von den Schlachten unseres Herzens. Von den Kämpfen, die ein Kind Gottes zu kämpfen hat. Gegen Fleisch und Blut und Teufel und Welt. Davon ist die Rede. Und nun muss ich als drittes, also wir hatten letztes Mal schon ein paar Punkte, reden von der seltsamen Schlachtordnung. Die geistlichen Kämpfe der Kinder Gottes werden in einer merkwürdigen Schlachtordnung ausgeführt. Wie sah das hier aus? Es gab im Altertum feste Schlachtordnungen. Da kamen vorher die leichten Bogenschützen, die plänkelten so und brachten den Feinden Verwirrung, nicht? Und dann kamen die Schwerbewaffneten, das war so ein dicker Klumpe, der nicht zu durchbrechen war. Und rechts und links war die Kavallerie, das war so eine Standard-Schlachtordnung der alten Zeit, nicht? Da hat noch der Cäsar gekämpft und so weiter. Hier ist jetzt völlig anders gemacht. Die Schwergewaffneten kommen ins zweite Glied. Und ins erste Glied kommen die Priester im priesterlichen Schmuck mit Trompeten, Zimbeln, Harfen und Musikinstrumenten. Und die müssen den herrlichsten Lobgesang anstimmen. Gucken Sie sich mal die Schlachtordnung an. Stellen Sie sich mal vor, wir wären gegen Russland marschiert, voran die Pastoren singend, Gott lobend, und hinterher, was die gelacht hätten, nicht? Verstehen Sie, was die gelacht hätten. Aber das ist unerhört, was hier erzählt wird. Aber eben in dieser Unerhörtheit werden wir darauf hingewiesen, es handelt sich ja gar nicht um irgendeinen Krieg, sondern eben um geistliche Kämpfe. Und da ist es nun wahnsinnig wichtig. Lass uns einfach mal persönlich sagen, ich habe zu kämpfen mit Fleisch und Blut, Sie alle, mit meinen Wünschen, meinem Zorn, meinen Begierden. Ah, was andere Streitigkeiten, man nicht dran denken, nicht? Wir wollen uns blamieren permanent. Nein, unseren Herrn blamieren. Wir haben zu kämpfen mit Fleisch und Blut. Und wir haben zu kämpfen mit den bösen Geistern unterm Himmel. Wer das heute nicht kapiert, dass es Dämonen und Teufel gibt, dem kann ich überhaupt nicht helfen. Und wenn sie sich richtig bekehren, dann merken sie was Anfechtung ist. Dann macht der Teufel Großangriff. Und da wissen sie, dass er da ist. Und wir haben zu kämpfen gegen die Welt und ihren Geist. Und wie sieht denn die Schlachtordnung aus? Sehen Sie, wir sagen, die Hauptsache ist, dass ich meinen Willensentschluss fasse. Der Wille, das ist gleichsam die Schwerbewaffnung. Das sind die Gerüchte. Das entspricht unserem Willen. Meine Freunde, wir führen keinen Kampf aus, siegreich, wenn an dem Anfang steht der gute Wille. Gute Entschlüsse. Mit guten Entschlüssen ist der Weg zur Hölle gepflastert. Das haben wir alle schon erlebt. Dass wir in die Schlacht zogen, heute, jetzt will ich bestehen. Hat das mir vornehm, heute will ich mal ins Jugendhaus kommen, will ich ganz lieb sein. Und dann kommt ihr so dämlicher Kadett dazwischen, nicht? Und dann raucht es, nicht? Der gute Wille war futsch, die Schwergewaffneten wurden geschlagen. Das heißt, an die Spitze der Schlachtordnung des inneren Lebens, meine Freunde, stehen die Priester mit den Lobgesängen. Gerüstet, wie heißt das so? In heiligem Schmuck. Das heißt, die geistlichen Kämpfe der Kinder Gottes beginnen damit, dass ich mich im Glauben darauf besinne, mich hat Jesus erkauft. Und wenn ich ganz Anfang war, ein guter Anfang für mich, ich kann gerade weitermachen, nicht? Gehöre ich ihm, glaube ich das. Mich hat Jesus erkauft, er hat tatsächlich. Ich darf ihm gehören. Herr, so gern wie ich darf dir gehören. Ich will dir danken, ich will dir loben. Die Lobgesänge des Herzens über die vollbrachte Erlösung Jesu. Die stehen am Anfang aller geistlichen Kämpfe. Ich sagte das letzte Mal, sehen Sie, vom alten Fritz gibt es die schöne Geschichte, wie er am Schlachtfeld den Leuten darüber ritt, da fingen die Soldaten an zu singen und dankt alle Gott. Die haben wir in der Jugend gelernt vom Choral von Leuten. Sie nicht, sind Sie schon jung, das war eine rührende Geschichte, haben wir geheult vor Rührung. Das rührt mich gar nicht mehr, denn im geistlichen Leben singen wir den Choral vor Leuten, es losgeht. Vorher, verstehen Sie? Ehe man in die Schlacht zieht, ehe man Kämpfe bestehen muss, singt das Herz und vielleicht auch der Mund dem Herrn Lobgesänge. Du hast mich erkauft. Wie es auch geht, ich bin dein Eigentum. Du hast mich mit deinem Blut erkauft. Ich bin dein Eigentum. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Und meine Freunde, das habe ich gelernt in Anfechtungszeiten. Das sind nicht unsere Vorsätze, nicht das Heer der Gewaffneten unseres Willens, die eigentlichen Schlachten kämpft, sondern das erlöste Herz, das dem Herrn loben kann und danken kann, freuen kann, dass er für mich starb, dass er mich erkauft hat, das ist sein Eigentum. Und er steht im heiligen Schmuck. Ja, diese Priester im priesterlichen Schmuck, die gingen voran in der Schlacht. Lieben Freunde, im geistlichen Kampf gegen Teufel und gegen Fleisch und Blut und gegen Welt und alles, von dem die Welt nichts ahnt, nicht? Wenn sie umgekehrter Mensch sind, dann ist die Welt und ihr eigenes Herz und Fleisch und Blut der Teufel ja gar nicht gegen sie. Da wissen sie gar nicht davon, von dem Kampf. Das weiß man ja erst, wenn man ausgezogen ist, bekehrt hat. Denn sie in diesem Kampf zieht voran das gläubige Herz im priesterlichen Schmuck. Nicht mein Wille steht in der Spitze. Nicht mein Wille. Sondern, dass ich mein Herz geschmückt habe mit heiligem Schmuck. Was ist denn das? Der heilige Schmuck, meine Freunde, ist die Gerechtigkeit vor Gott, die Jesus aus Gnaden schenkt. Es ist ja merkwürdig, dass in der Bibel das immer wieder verglichen wird mit einem Kleid. Ich freue mich im Herrn, meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, heißt Jesaja, denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit mich gekleidet. Das ist der göttliche Schmuck. Ich weiß nicht, wo Sie geistlich stehen, ob Sie eine Ahnung haben von den Geheimnissen der Erlösung. Ich muss in Klammern wieder mal sagen, man sagt uns Pfarrer dauernd, wir sollen auch aktuell reden von den Problemen unserer Zeit. Ich will Ihnen was sagen, wenn ich Pfarrer wüsste, der von Problemen der Zeit ging, ich nicht hin. Denn da kann ich den ganzen Tag in der Zeitung von lesen. Und da habe ich den ganzen Tag mit zu tun mit den Problemen der Zeit, nicht? Aber was ich hören will, ist, wie ich vor Gott gerecht werde, wie ich den königlichen Schmuck der Gerechtigkeit kriege. Und da ich anfeile, dass sie genauso Leute sind wie ich, nicht? Wollen wir also diese unaktuellen Sachen besprechen, was priesterlicher Schmuck ist. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Wie kriege ich den? Wissen Sie, da müssen Sie mit Jesus in Verbindung treten. Jesus sagt Ihnen, ich schlage dir einen Tausch vor. Ich nehme das befleckte Wandgewand deiner eigenen Gerechtigkeit, deiner Sünde, mit dem du verloren gehst. Wissen Sie das? Es gibt ein Gleichnis Jesu, wo einer am Hochzeitsmahl sitzt, hat keinen Schmuck an. Da sagt der Herr, werf ihn hinaus. Er hatte gesagt, ich tue Recht und scheue niemand. Meine eigene Gerechtigkeit ist gut genug. Wird er hinausgeworfen. Jesus bietet ihnen Tausch an. Gib mir dein beflecktes Kleid, deine Sünde, Schuld. Und ich schenke dir dafür das Kleid meiner Gerechtigkeit, das ich am Kreuz für dich erworben habe. Das ist der einfache Vorgang. Man kann das hören, aber man hat es noch nicht exerziert. Nicht? Ich darf noch mal die Geschichte erzählen, die mir so wichtig wurde, von dem Johann Peter Diederich, dem großen Erweckungsmann in Wuppertal. Kaufmann, ungläubiger Kaufmann. Und von dem große Wirkungen ausgingen. Der sagt, wie ich war mal so sehr angefochten. Ich dachte, Gott hat mich verworfen. Ich sah nur Sünde und Schuld. Und eines Tages raffte ich mich auf. Ich nahm die Bibel in die Hand und sagte, da steht's drin, dass Jesus für mich starb. Wörtlich sagt er so, und ich sah mich im Glauben an, als in die Gerechtigkeit Jesu gekleidet. Und dann fiel ich nieder und dankte ihm und betete an. Verstehen Sie, er nahm das an, exerzierte es. Ich bin aus Gnaden in königlichen Schmuck geziert. Es reizt einem, hier 3 Bibelstunden zu halten über den Schmuck. Da kommt im Psalm eine Menge von der Braut der Gemeinde Jesu, die im Schmuck gekleidet ist. Nicht bis zur Offenbarung hin von dem weißen Kleid. Aber ich will bei der Sache bleiben und mich jetzt nicht zu weit wegführen lassen. Sondern wieder zu der Schlacht kommen. Unsere geistlichen Kämpfe werden so ausgeführt, dass ich mich im Glauben ansehe, als in die Gerechtigkeit Jesu gekleidet. Das ist annehme ich am Heiland, der mich Sünder wirklich vollkommen und gerecht gemacht hat vor Gott. Dass ich ihm lobe und danke dafür. Und dann kann mein Wille auch noch kommen und sagen, da wollen wir die Sache jetzt tapfer angreifen und im Glauben siegen. Aber der Glaube, der Wille, unser eigener Wille kommt in den zweiten Licht, nicht? Das schlägt allem guten deutschen Idealismus ins Gesicht. Nicht? Und das Schreckliche ist immer wieder, dass man versucht, den deutschen Idealismus zu verkoppeln mit dem Christentum. Nicht? Das sind 2 Welten. Entweder gehen sie mit ihrem eigenen Willen ran, sagen, meine eigene Gerechtigkeit ist gut, ich tue Recht, scheue niemand, ich bin gut und mein Wille sieht alles. Können Sie auf den Goethe zweiten Teil Faust berufen dabei? Einige Stellen? Gut, nicht? Wir streben, sich bemühen, alles, das können Sie ranholen. Aber sollen Sie wissen, dass wir von der Bibel so weit entfernt sind wie der Mond vom Sirius? Oder Sie wagen den anderen Weg, Verzweifeln an sich selber, geben sich vor Gott verloren, erkennen sich als verlorenen Sünder, nehmen im Glauben die Gerechtigkeit Jesu an, lassen sich von ihm aus Gnaden schmücken mit heiligem Schmuck, lassen sie ihr Herz ihm danken, dass er groß und herrlich und mächtig ist. So, und dann wird der Wille schon nachgezogen und so kommt es zu den Siegen im Reich Gottes. Ich habe das jetzt für unser persönliches Leben gesagt. Ich erinnere mich, wie mein Bruder Johannes, ganz aufgeregt während des Hitlerreiches zu mir kam. Wissen Sie, wo wir in heißem Kampf waren nun, im sogenannten Kirchenkampf. Und da sagte er, Mensch, ich habe eine Stelle entdeckt in der Bibel und las mir die vor. Und sagte, diese verrückte Schlachtordnung, wenn ich es doch allen Pfarrern und Christen sagen könnte, sagte er. Unsere Kämpfe werden nicht so geführt, wir werden eisern, nicht mehr, sondern unsere Kämpfe werden so geführt. Jesus ist auferstanden, lob ihn, preist ihn, dankt ihm. Und wenn die ganze Welt und die ganze Hölle gegen uns marschieren, dann singt die Gemeinde Jesu ihn die Loblieder führen, Erlöser in die Zähne und so siegen sie, nicht wahr? Also will ich dann auch noch dabei, gut, der kommt noch, die Gerüsteten. Aber Sie sehen ja, die wurden gar nicht mehr eingesetzt. Es ist mir sehr fraglich, wie weit unser eigener verdorbener und verlorener Wille ernsthaft was für Gott ausrichten kann. Ich werde immer zweifelhafter. Gut, die Gerüsteten marschierten mit, aber sie kamen nicht zur Schlacht. Ich kann es einfach so sagen, aber das ist vielleicht missverständlich. Die Schlachten der Gemeinde Jesu im eigenen Herzen und in der Welt werden ausgeführt nur im Glauben. Und zwar im richtigen Glauben, im windigen Glauben des zweiten Artikels, nicht so im Feldmann- und Wiesenglauben. Aber ich muss dem Heiligen Geist auch noch was überlassen, was er ihm deutlich macht. So, nun komme ich zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt heißt, doch Herr. Und da sie anfingen mit Danken und Loben, ließ doch Herr einen Hinterhalt kommen über die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir, und sie wurden geschlagen. Das ist eine der merkwürdigsten Geschichten. Sie sehen, ich habe einen ganzen Schrank mit Bibelauslegungen. Das ist ein großer Reichtum, teils vererbt, teils neu angeschafft. Und das ist eine von den Stellen, wo ich mir dann so ein Kommentar nach dem anderen herhole. Und dann merke ich, das ist wieder so eine Nuss für die Ausleger. Nicht so alte gläubige Väter sagen, da kamen himmlische Heere und stritten für Josaphat. Was ist das für ein komischer Hinterhalt? Nicht, da marschiert ein riesiges Heer an, die vom Gebirge Seir, Moab, Ammon, und sie gerieten in Hinterhalt. Wo kam der Hinterhalt her? Nicht? Es ist toll, wie die Bibel einfach so holzschnittartig erzählt, die ist so dick. Aber wenn ich sie erzählen würde, würde sie so dick. Nur so wie so Holzschnitte, wissen Sie? Und so viele, was ich wissen möchte, einfach nicht verrät. Was war das für ein Hinterhalt? Ich möchte die Brüder mal einfach auffordern, sagen, was das war. Also die alten Pietisten sagen, das waren die himmlischen Heerscharen. Gott lässt ab und zu die Engel eingreifen für sein Volk. Das glaube ich auch. Nicht? Das, wie Josaphat kam, war alles schon erledigt. Die Schlacht fand unter Ausschluss des einen Partners statt. Der glaubte nur und seine Loblieder. Zwischen wurde die Schlacht irgendwo geschlagen. Lieben Freunde, so werden wirklich alle Schlachten Gottes geschlagen, glaube ich, nicht? Die Gemeinde Jesus singt, lebt in Frieden und Ruhe und dabei schlagen die himmlischen Heerscharen den Teufel aus dem Feld. Es kann auch ein anderer Hinterhalt gewesen sein. Es gibt andere, die sagen, das waren nun wieder andere Araberstämme. Sie brauchen ja heute nur eine Zeitung zu lesen und wissen, dass mit diesen Arabern schwierig ist, rauszukommen, nicht? Bald sind die mit dem verbündet, bald hat der Nasser da die Finger drin, weil der haut der wieder auf die Finger drauf. Ich komme nicht mehr draus aus der Politik des Nahen Orient. Oder kommen Sie noch draus? Kein Mensch. Und das war damals genauso verworren. Weißt du? Nicht wahr, das waren also vielleicht die noch ein anderer Volksstamm, die Ammoniter, die sich da eingemischt haben, oder was weiß ich. Das ist auch möglich. Ein Ausleger, der beweist haarscharf unter Aufwand von viel Klugheit, dass das Räuber waren. Nun müssen das ja schon anständige Räuber gewesen sein, wenn sie ein ganzes anständiges Kriegsheer von drei Völkern in die Flucht jagen können. Aber von mir aus waren es auch Räuber. Sehen Sie, wenn ich all die Professoren mich versammelt hätte und die würden hier loslegen, da würde ich sagen, meine Herren, der Herr steht hier! Der Herr! Lies doch, Herr, wie heißt ihr bitte, dass Sie anfangen mit Danken und Loben, lies doch, Herr, ein Hinterhalt kommen. Das ist nun völlig wurscht, gleichgültig, verzeihen Sie, ich muss doch im Rahmen bleiben. Es ist ja völlig gleichgültig, ob dieser Hinterhalt nun also Räuber oder irgendein Araberstamm oder Engel waren. Das Entscheidende ist, er griff ein. Er hat seinen Arm, Joseph hat gesehen. Und als wieder vorher wird es erzählt, riefen zu ihm, dann neigte er sein Ohr. Hätte er doch da schon eingreifen können. Hätte er doch da schon eingreifen können. So wäre der Josef hat viel Mühe erspart geblieben und viel Not, nicht? Ach Herr, warum hast du nicht gleich da eingegriffen? Und wäre ein Bote gekommen, hätte gesagt, abbrechen mit dem Gebetstag hier, ist alles schon in Ordnung. Sie müssen erst ausziehen, Sie müssen im Glauben diese wunderliche Schlachtordnung annehmen. Sie müssen, auch Ihr Herz hat doch geklopft bei allem Singen und Loben. Können Sie mir glauben? Nicht? Da hat einiges gebebt. Sie müssen, bis er nicht spitz in der Not kommt, und dann greift er ein. Ich kann nur sagen, so macht das meistens. So macht er es meistens. Er lässt uns oft schon zappeln. Er lässt an den Punkt kommen, wo und Josef hat überlegt, Mensch, sollte ich jetzt nicht doch lieber meine Reihen umrangieren, die Gewappel nach vorne tun? Das war im Glauben ganz schön, aber jetzt wird die Sache doch aktuell, jetzt müssen wir an beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Soll ich nicht doch lieber die Waffen nach vorne tun und die Priester nach hinten? Bis dahin, wo der Josef sagt, nein, bleib dabei, im Glauben marschieren wir los. Lobgesänge, los, blas doch, dank dem Herrn. Und dann greift der Herr an. Und dann tut er. Lieben Freunde, wird also gesagt, die Schlachten der Kinder Gottes schlägt Jesus. Nicht wir. Das ist schwer zu fassen. Wenn ich in der Versuchung bin, dann muss ich doch widerstehen, nicht? Und dann sagt die Bibel, dann widersteht Jesus. Die neutestamentliche Stelle dazu ist die, er ist uns von Gott gemacht. Der Mann von Golgatha, der Auferstandene. Er ist uns von Gott gemacht. Zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Liebe Freunde, ich glaube, all unser Elend rührt daher, dass wir viel zu wenig einfach im Glauben stehen. Das heißt also, ich brauche das Wort nicht gern. Viel zu wenig einfach in Jesus sind. Viel zu wenig wirklich real mit ihm rechnen. Der kommt unser ganzes Elend. Ne? Das muss man sich gegenseitig zu ermahnen. Er führt unsere Kämpfe. Das gilt für unseren Glaubenskampf. Also sehen Sie mal, ich will ein Beispiel brauchen. Sie haben da einen Krach im Haus. Nein, die Leute sind wirklich gemein gegen Sie. Sie müssen jetzt auf den Tisch schauen und ihr Recht fordern. Und da hören Sie heute Abend, dass Jesus die Dinge tut, fordern Sie also kein Recht. Danken Sie bloß, dass Sie ein erlöstes Kind Gottes sind und keine Kräche haben brauchen. Weiter nichts. Sie danken ihm, dass Jesus sie erkauft hat und keine Kräche haben brauchen. Und Ihr Herz schreit, aber jetzt der Bart ab, jetzt hau ich auf dich, das wäre doch gelacht. Ich lasse mich nicht unterbuttern. Und der Kampf geht so, dass Sie ihm nur danken, dass Sie keine Kräche haben brauchen und Jesus gehören und dass er alles kämpft. Und dann werden Sie sehen, er führt's aus. Das heißt, im Glauben stehen, nicht? Nein, wir machen das ein Stückchen, dann sagen wir, nee, ganz geht das doch nicht so. Und das ist eben Unglauben dann. Ne? Ja, liebe Freunde, es geht mir an so einer Stelle auf, dass Christenstand eine Sache ist, bei der man einfach was riskieren muss. Was riskieren wir bei der Sache? Das ist es, nicht? Was setzen wir an? Doch Herr führt die Streitigkeiten. Da wäre nun also für die Gemeinde Jesu wundervoll zu erzählen, nicht wahr? Wie in der Reformation zum Beispiel. tausendmal die evangelische Kirche erledigt war. Und immer im richtigen Augenblick wurde Karl V. verhindert, das Feuer der Reformation auszulöschen. Immer gerade, wenn er die Sache ran hatte, dann fing der Franzosenkönig an den Krieg oder irgendwas passierte immer, er kam einfach nicht dazu. Der Herr, nicht der Herr. Es gibt Situationen in der Reformationsgeschichte, wo die Reformation erledigt scheint. Und ich denke an den Kirchenkampf. Wie haben wir es erlebt? Schaffe doch her, dass das Weiglerhaus steht. Das sehen Sie gerade heute Abend, ich rede jetzt im Geist mit einer Mutter hier, nicht, deren Sohn im Weiglerhaus war und durch einen Pastor rausgekommen ist, der also dem Jungen klar macht, dass wir hier eine verfluchte Sekte sind. Nicht? Ich bin Pfarrer dieser Kirche. Ich bin Pfarrer dieser Kirche. Muss ich mal zwischendurch sagen. Nicht? Und es ist schrecklich, wenn also durch den Pfarrer nun also so ein armer Junge aus der Bahn kommt. Wie die Mutter mir das erzählte, da bin ich bis um die Decke gegangen. Können Sie sich vorstellen, nicht? Bin ich bis um die Decke gegangen. Und dann fällt mir ein, worüber willst du reden? Worüber willst du reden? Die Schlachten führt der Herr. Nicht? Das haben wir ja gemerkt mit dem Weiglaus. Können wir also zur Tagesordnung übergehen, es dem Herrn überlassen. Nicht? Alle diese Dinge. Er führt die Kämpfe seines Volkes. Ich bin keiner müde, bin Sie nicht müde? Nein, das ist gut. Ich bin so viel gelangweilt worden, dass ich eine Angst habe, ich könnte Sie auch langweilen. Jetzt müssen wir aber noch was ganz Schweres mit aufnehmen. Ich muss jetzt reden von der zweiten Schlacht. Ich überschreibe das die zweite Schlacht. Ist in die Lage klar? Dieses feindliche Heer kommt in den Hinterhalt Gottes und wird geschlagen. Nun hauen sie ab, alle miteinander. Die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir sind auf der Flucht. Und nun passiert, während sich mal so verpusten, etwas Merkwürdiges. Da fallen die, Vers 23, die Ammoniter und Moabiter über die vom Gebirge Seir her und hauen die auch noch kaputt. Wie kriegen die sie auf einmal eine Wolle? Die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir. Dass die vom Gebirge Seir völlig vernichtet wurden. Sehen Sie das, wenn Sie das lesen, haben Sie das Gefühl, Mensch, das sind das für undurchsichtige Schlachtenberichte. Das sind natürlich total undurchsichtige Schlachtenberichte, wenn man die Bibel nicht geistlich liest. Ich weiß, dass ich jetzt etwas sage, wo die Vernunft von vielen vor Ihnen also sagt, da gehen wir nicht mehr mit. Versuchen Sie es mal mitzugehen. Mir ist deutlich, dass so eine dunkle Stelle über sich hinaus in etwas Tieferes sagen will, als was so auf der Oberfläche liegt. Und da bleibe ich hängen bei denen vom Gebirge Seir. Wer waren denn die Leute vom Gebirge Seir, die doch Herr schlug und die von ihren eigenen Bundesgenossen noch geschlagen wurden? So habe ich nicht. Die von allen geprügelt wurden. Wer sind das? Meine Freunde, wenn Sie die Bibel nachlesen, werden Sie sehen, die vom Gebirge Seir, das sind die Edomiter. Und die Edomiter sind die Nachkommen Esaus. Jetzt muss ich für Fortschritten reden. Isaac hatte zwei Söhne. Den Sohn der Verheißung, den, der die Verheißung bekam und der gesegnet wurde, das war Jakob. Und von dem stammt Israel. Und er hat einen zweiten Sohn, der hieß Esau. Der verachtet die Verheißung und der verachtet die Erwählung. Der war vom Samen Abrahams. Aber er hat es verachtet. Er ist der Nachkomme Abrahams außerhalb der Verheißung. Verstehen Sie? Der Nachkomme Abrahams außerhalb der Verheißung. Das heißt, es läuft in der Bibel nicht immer bloß die Gottlosen und die Gemeinde des Herrn, sondern läuft immer dazwischen so ein zwielichtiges Volk der Edomiter aus dem Samen Abrahams, aber nicht in der Verheißung. Nicht zum Volke Gottes. Es wird von Gott anerkannt, dass sie zum Nachkommen Abrahams sind, als Israel aus Ägypten kommt. Und da wollen sie durch Edomiterland ziehen. Und da gibt Gott ganz genaue Vorschriften. Ihr sollt eure Brüder da nicht antasten. Verstehen Sie? Sie sind anerkannt Nachkommen
Abrahams.
Aber sie sind außerhalb der Verheißung. Das heißt jetzt gleich mit einem Schlag gesagt, das ist die christliche Kirche ohne Heiligen Geist. Dass die christliche Kirche den Herrn nicht gehört. Dass die christliche Kirche einen Namen hat, dass sie christlich ist und ist tot. Dass die christliche Kirche, die nichts weiß von Buß und Glaube, Bekehrung und Erwählung, das ist der große Haufe der Namen Christen. Wir haben also, das ist die falsche Kirche, verstehen Sie? Die falsche Kirche. Wir haben, als die deutschen Christen aufkamen und es gefährlich war zu reden, immer das Stichwort Edomiter unter uns gehabt. Nicht die Kirche, die christlich sein will, aber den Herrn nicht hat. Sehen Sie, das ist Seir. Und dieses Seir oder Esau oder die Edomiter, das ist immer dasselbe, steht immer vor der Wahl. Ob sie jetzt sich aufmachen wollen und zum Volke Gottes schlagen wollen, oder ob sie sich zu den Ammonitern, Moabitern, zu den Heiden schlagen. Und es sei so, sie haben sich immer zu den Heiden geschlagen. Und jetzt haben wir, wie aktuell ist das, das Bild einer christlichen Kirche, in der gepredigt und getauft wird und alles Mögliche, und die nur ein Verlangen hat, sich zu den Heiden zu schlagen, der Welt gleichzustellen. Oh, da muss getanzt werden und da müssen Feste gefeiert werden, die Welt, möglichst gar kein Unterschied, nicht? Das ist die Kirche ohne Heiligen Geist, die sich verbündet mit der Welt, mit Moab und Ammon. Was erleben Sie? Ihre eigenen Bundesgenossen fallen über sie her und schlagen sie tot. Die verweltlichte Kirche ist immer am Ende von der Welt kaputt gemacht worden. Das wäre sehr interessant, das mal in der Kirchengeschichte nachzuweisen, wie etwa in der Aufklärungszeit, nicht die Kirche gepredigt hat, wie man es gern hatte, Tugend und Sterblichkeit und all so ein Quatsch. Man lief mit der Welt, man verkaufte sich an sie. Damals fing das an, dass jedes Schützenverein saufen begann mit einem Gottesdienst, wo der Pastor sagte, dass man auch mit Maßen saufen soll. Amen. Und dann saufen sie mit Unmaßen. Verstehen Sie, das ist alles daher. Und da ist die Kirche bis an Tod gekommen. Kein Mensch war in Kirchen. Und wenn Gott nicht gnädige Erweckung geschenkt hätte, wäre alles kaputt gegangen. Und wenn ich das heute höre von Beersheba bis Dan, die Kirche gehört in die Welt hinein, die Welt hinein, die Welt hinein, sage ich ja natürlich, Edom gehört zu Moab, bis es kaputt geschlagen wird. Da machten die sich auf, wie stand da standen die Kinder Ammon und Moab, wieder die vom Gebirge Seir, sie zu verbannen. Ist deutlich, was ich meine. Und sehen Sie, in der Offenbarung sehen Sie dasselbe. Da wird uns gezeigt, wie am Ende, wenn der Antichrist kommt, der große, große Welterlöser aus der Tiefe, da wird nochmal eine große Gegend, eine große Machtkirche sein. Eine große Machtkirche. Und das heißt, dass dieses Weib auf dem Tier sitzt, das heißt, der Antichrist wird diese Machtkirche erheben zu hohen Ehren. Das wird die Edomiterkirche in Potenz sein. Und dann heißt es auf einmal, und dann wendet sich das Tier aus dem Abgrund und zerreißt es weit. Verstehen Sie? Am Schluss wendet sich, also genau dasselbe, was hier steht, dass die Welt eine verweltlichte Kirche selber von uns kaputt schlägt. Darf ich es auf unser persönliches Leben anwenden? Lieben Freunde, in dem Maße, als wir mit der Welt Frieden schließen, natürlich, wir leben mit der Welt, müssen Geschäfte machen, müssen arbeiten da drin, nicht? Verstehen Sie? Und trotzdem verstehen Sie auch, was das heißt. In dem Maße, als wir mit der Welt und ihren Sünden Frieden schließen, in dem Maße wird die Welt unser geistliches Leben töten. Es ist mir so interessant, das zu sehen, wenn Christen so anfangen, kann doch, und dann kann man immer mehr. Schließlich kann man alles. Bloß eins nicht mehr, ganz einfältig, beten und danken, dass man dem Herrn gehört. Das ist kaputt gegangen dabei. Hey. Das heißt, die Welt schlägt immer die Edomiter vollends tot. Das ist eine erschütternde Geschichte. Die Geschichte von dem Untergang des edomitischen Heeres. Und ich bin überzeugt, dass es für den Josef, als er die Dinge durchschaute, erschütternd war. Da sind unsere Brüder vom Samen Abrahams gegen uns ausgezogen. Die falsche Kirche hasst nicht so sehr als die Kinder Gottes. Das ist fanatisch, das ist rückständig und das ist alles Mögliche. Da sind sie gegen uns ausgezogen und sind von ihren eigenen Verbündeten totgeschlagen worden. Und da geht ihm auf, er war ja selber mal auf dem Wege, als er sich mit Ab verbündete, die immer hier sind, erinnern sich vielleicht nicht, geht ihm auf, was es heißt, auf der Seite des Herrn zu stehen, im Glauben stehen, die Hand festhalten oder vielmehr festgehalten werden von der starken und mächtigen Hand des Herrn. Ich darf dazu Ich muss da noch was sagen. Diese Edomiter haben mich, als ich nun also heute Nachmittag wieder an dieses Schwänzchen erwischte, diesen Faden hier, diesen roten Faden, der sich die Bibel zieht. Da habe ich jetzt mal durch die Bibel so ein bisschen flüchtig verfolgt. Und da ist mir aufgegangen, das habe ich bisher noch nie so gesehen, dass durch die ganze Geschichte Israels hindurch, von Samuel an, ein Riesenkampf ist, ob Israel die Edomiter unterwirft. Wie erzählt, dass Salomo die Edomiter unterwarf. Sie wurden nicht ausgerottet. Er unterwarf sie und sie mussten ihm Zins zahlen. Und wenn es in Juda schlecht stand, gottlose Könige, dann heißt es immer, und die Edomiter fielen ab. Und wenn Israel geistlich auf der Höhe war, dann wurden die Edomiter unterworfen. Und es ging mir auf, lieben Freunde, wir haben beides in unserem Herzen. Also wenn wir uns bekehrt haben, da ist Josaphat, das gläubige Herz, das den Heiligen Geist, das seinen Heiland erkannt hat, das Loblieder singt. Aber solange wir an dieser Erde sind, ist der Edomiter auch da. Fleisch und Blut, die alte Natur. Als ich mich bekehrt habe, habe ich gedacht, wenn ich jetzt gleich in den Himmel brausen könnte, wäre alles so schön und klar. Das gibt's nicht? Sondern nun beginnt das Leben der Heiligung. Und dass ich jetzt mal so sage, ich hoffe, Sie verstehen es. Nun geht's darum, dass der Josef hat in mir die Edomiter unterm Daumen hält. Und lieben Freunde, in dem Maße, als wir nicht mehr beten und Bibel lesen und gehorsam sind, in dem Maße erhebt das falsche Christentum das Haupt, die Edomiter. Dann können wir auf einmal alles und finden alles so nett und hat Frieden allen Seiten auf einmal und Fleisch und Blut rasen und nicht, verstehen Sie? Das ist der Kampf der Heiligung, dass dieses edomitische Geschlecht, dieses falsche, tote Christentum, das gar keins ist, das kein Leben aus Gott ist, das nur ein Name ist, dass es unterworfen bleibt dem Geist des Herrn, dem Josaphat, dem der Botschaft von der Erlösung. Ich weiß nicht, ob Sie mir bei solcher Auslegung folgen können. Man hört so oft keine Allegorien. Ich glaube nicht, dass es eine Allegorie ist, sondern wenn Sie mal verfolgen die Geschichte Edoms in der Bibel, dann werden Sie sehen, welche ungeheure geistliche Bedeutung das hat.